die Presse.
Mit dem Einzug von Donald Trump im Weißen Haus könnte der geopolitische Wettstreit zwischen den USA und China eskalieren. Wie prägt der Streit um die in Taiwan ansässige Halbleiterindustrie das geopolitische Gefüge? Und welche Rolle könnte Europa in diesem Konflikt einnehmen? Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören, was wichtig ist. Das alles hat meine Kollegin Marlies Eder aus dem Außenpolitik-Ressort der Presse mit der China-Expertin Susanne Weigelin-Schwitzrig im Namen eines Gesprächs auf der Buch Wien besprochen. Bevor es losgeht, hören Sie noch einen kurzen Hinweis.
Wir haben etwas ganz Spezielles für Sie, nämlich in der ersten Dezemberwoche. Da schaut die Presse gemeinsam mit Unica Sustainable Business Solutions und Wien Energie genauer auf das Thema Dekarbonisierung. Ab dem 2. Dezember bieten Expertinnen und Experten auf unserer Webseite diepresse.com unter /Dekarbonisierung Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Perspektiven zu diesem Thema mit täglich wechselnden Schwerpunkten. Wir raten, seien Sie dabei und entdecken Sie, wie die Zukunft nachhaltig gestaltet werden kann.
Bevor wir uns jetzt auf das Weltgeschehen stürzen und die Geopolitik, möchte ich Sie kurz fragen, warum eigentlich China und kein anderes Land?
Sie meinen, warum mich China beschäftigt? Ja, also, dass mich China so beschäftigt, hat irgendwie schon auch mit Geopolitik zu tun, weil ich mein Interesse für die gegenwärtige Situation in China als 16-jährige Schülerin in Amerika entwickelt habe. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als der damalige Sicherheitsberater Kissinger und Präsident Nixon versuchten, eine Entspannung in den Beziehungen zwischen Amerika und China herzustellen, was damals Anfang der 70er Jahre ein sehr ungewöhnlicher und auch, glaube ich, in Europa gänzlich unerwarteter Schritt war. Und ich habe das als Schülerin in den USA mitbekommen, habe plötzlich in den Zeitungen dort viele, viele Berichte über China gelesen, die es damals in Deutschland, ich lebte damals in Deutschland, gar nicht gab. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein Land, da weiß keiner, was los ist. Ich muss diese Sprache lernen, ich muss dahin, ich muss mir das anschauen. Und das habe ich mit 16 Jahren entschieden, mit 17 Jahren umgesetzt und bin dann im Alter von 19 Jahren als Studentin in die Volksrepublik China gefahren und habe dort fast 2 Jahre lang studiert.
Und nach jahrelanger Beschäftigung haben Sie jetzt vergangenes Jahr ein Buch veröffentlicht im Brandstätter Verlag, China und die Neuordnung der Welt. Darin vertreten Sie die Theorie, dass die Welt in Dreiecksbeziehungen zu betrachten ist. Können Sie uns das anhand der Beziehung Peking-Washington-Taipei erklären?
Ja, gerne. Wobei ich vielleicht vorab kurz sagen möchte, dass ich eben zwischen großen und kleinen Dreiecken unterscheide. Also das große Dreieck, das sind eben die drei großen Nuklearmächte, USA, China und Russland. Und da, weil diese drei großen Nuklearmächte im Augenblick in einer sehr starken Rivalität zueinander stehen, gleichzeitig aber nicht gegeneinander Krieg beginnen wollen oder sollen, weil sie eben alle hochgerüstete Nuklearmächte sind, suchen sie sich dritte Territorien aus, auf denen sie ihre Rivalität austragen. Ein solches Territorium ist zum Beispiel die Ukraine. Da wird also die Rivalität zwischen den USA und Russland ausgetragen, aber nicht auf russischem Territorium, nicht auf dem Territorium der USA, sondern auf einem dritten Territorium, nämlich auf dem Territorium der Ukraine. Und ganz ähnlich sehen wir das eben auch in Taiwan. Wiewohl wir in Taiwan ja zum Glück noch nicht den Punkt erreicht haben, dass es dort zu einer militärischen Auseinandersetzung gekommen wäre, umso mehr beäugen sich aber die beiden hier involvierten Supermächte, nämlich China und die USA, wie viel sie tun können, um die Gegenseite zu bestimmten Schritten zu veranlassen oder eben die Gegenseite davon abzuhalten, bestimmte Schritte zu machen. Also zum Beispiel die Volksrepublik China hat also ungeheuer aufgerüstet in den letzten Jahren. weil sie die Ansage gemacht hat, wir müssen jetzt unbedingt diese große historische Aufgabe vollenden, dass Taiwan ein Teil der Volksrepublik China nicht nur im juristischen Sinne des Wortes, sondern auch de facto werden soll. Und die USA wiederum haben ihr Verhältnis zu Taiwan noch einmal stärker definiert. Joe Biden hat ja auch am Anfang seiner Zeit als Präsident einmal gesagt, ja, also wenn die Volksrepublik China Taiwan angreift, dann wird Amerika auf jeden Fall Taiwan unterstützen. Das ist eine neue Ansage gewesen in der Form. Und daran kann man sehen, dass diese beiden großen Supermächte China und USA eben in dieser Taiwan-Frage gewisserweise austesten, wie viel sie sich gegenseitig zumuten können.
Und warum ist Taiwan für China denn überhaupt so wichtig?
Naja, also wenn man die Propaganda der Volksrepublik China sich anhört, dann heißt das ja, also Taiwan sei ja schon immer ein Bestandteil Chinas gewesen. Und aus Gründen, die nicht genauer erklärt werden, ist es eben jetzt so, dass Taiwan da zwar eigentlich eine Provinz der Volksrepublik China ist, dass diese Provinz sich aber nicht der Herrschaft Pekings unterstellt. Und so wird also aus Peking immer wieder gesagt, also diese Frage, ob Taiwan zur Volksrepublik China gehört, ja oder nein, ist ja eine rein innenpolitische Angelegenheit. Ja, es wird so getan, als habe das mit dieser Rivalität mit den USA gar nichts zu tun. Ja, und das sagt man natürlich, um zu sagen, ja, sollten wir auf die Idee kommen, Taiwan militärisch anzugreifen, dann ist das ja eine rein innenpolitische Angelegenheit, die zum Beispiel nicht vor den UNO-Sicherheitsrat kommen kann, weil innenpolitische Angelegenheiten normalerweise nicht vor den UNO-Sicherheitsrat kommen. Und warum kann das nicht vor den UNO-Sicherheitsrat kommen? Erstens, weil die Chinesen sagen, das ist eine innenpolitische Angelegenheit. Und zweitens, weil die Länder, die die Volksrepublik China als einzige diplomatische Vertretung Chinas anerkennen, alle keine diplomatischen Beziehungen mit Taiwan haben und in ihren Verträgen unterzeichnet haben, dass es eben nur ein China gibt und das ist die Volksrepublik China. Ja? Und wenn die Volksrepublik China irgendwie militärisch gegen irgendeine Provinz vorgeht, stellen Sie sich vor, die Regierung in Wien würde sich plötzlich entscheiden, also irgendwie in Kärnten sind die Leute nicht brav genug, da müssen wir mal ein bisschen Militär hinschicken. Ich weiß, dass das bei uns von der Verfassung nicht vorgesehen ist, aber stellen wir uns das mal hypothetisch vor, dann wäre dieser Vorgang auf jeden Fall ein innenpolitischer Vorgang und wir hätten eigentlich als alle Länder, die mit Österreich irgendwie verbunden oder nicht verbunden sind, haben kein Recht, sich in die innenpolitischen Angelegenheiten Österreichs einzuwenden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, warum sind die Amerikaner so interessiert an dieser komischen Insel? Sie könnten die doch einfach den Chinesen überlassen. Also die, sagen wir mal, geopolitische Funktion dieser Insel ist fast so groß wie die von Kuba. Und Sie wissen ja aus der Kuba-Krise, dass die Amerikaner das nicht so lustig finden, wenn auf einer Insel, die vor ihrer Küste gelagert ist, plötzlich der Feind ankommt und sagt, hallo, ich stelle hier Raketen auf. Und dementsprechend hat natürlich die Volksrepublik China großes Bedenken, dass die Amerikaner wieder das machen, was sie bis Ende der 70er Jahre getan haben, nämlich auf der Insel Taiwan Soldaten stationieren und auch Waffen stationieren. Und bis 1979 oder kurz vorher waren eben sogar Nuklearwaffen, die gegen die Volksrepublik China gerichtet waren, auf der Insel Taiwan stationiert. Und der dritte Grund ist folgender. Die Volksrepublik China hat keine Tiefseehäfen. Das heißt also, wenn sie wunderbare Unterseeboote hat, was sie inzwischen hat, und diese Unterseeboote ihre Häfen verlassen, dann kann die Satelliten von oben das immer genau beobachten. Und das ist für jemanden, der gerne zumindest die Hälfte des Pazifik beherrschen würde, und das möchte gerne die Volksrepublik China tun, ist das ein sehr unguter Zustand. Und die Insel Taiwan hat an ihrer Südküste eine ganze Reihe von Tiefseehäfen, die man also für die Stationierung solcher U-Boote zum Teil zumindest benutzen könnte und von denen man aus die U-Boote in den Pazifik hineinschiffen könnte, ohne dass das sofort von Satelliten erkannt werden. Das ist sozusagen der militäre strategische Punkt da.
Danke sehr. Wir haben jetzt eben gerade gehört, wie Sie gesagt haben, die politische Bedeutung Taiwans für China und die militärische, geografische Bedeutung. Warum ist Taiwan so wichtig, wenn es um Halbleiterindustrie geht?
Ja, das ist eine tolle Geschichte, muss man sagen, die man vielleicht auch in Wien mit besonderer Aufmerksamkeit sich anhören sollte, weil man an dieser Geschichte lernen kann, dass auch ein kleines Land was ganz Großes machen kann. Nämlich Taiwan ist der Ort, an dem die am meisten entwickelten Halbleiter produziert werden. Und zwar ist Taiwan der einzige Ort bisher, wo die produziert werden können. Also wenn es jetzt nicht um Chips geht, die in ihrer Waschmaschine oder in ihrem Toaster oder in ihrem Auto sind, sondern wenn es um Chips geht, die also in sogenannten High-Performance-Computers sind, also in sehr großen Computeranlagen, die mit großer Geschwindigkeit eine sehr große Masse an Daten verarbeiten können, dann braucht man ganz besonders avancierte Chips. Die sind avanciert in zweierlei Hinsicht. Erstens sind sie sehr klein. Das ist dann zum Beispiel für so etwas wie ein sehr avanciertes Handy wichtig. Und zweitens können sie sehr viel Daten verarbeiten und drittens in sehr hoher Geschwindigkeit. Und die Regierung in Taiwan hat also bereits in den 90er Jahren entdeckt, dass wenn sie an ihren Universitäten entsprechend viele Ingenieure ausbilden, wenn sie eine entsprechende Firma in ihrem Land aufbauen, dass sie quasi für die gesamte Welt so wichtig werden, dass die gesamte Welt darauf achten muss, dass in Taiwan mit dieser Produktionsstätte nichts passiert. Ja, und auf diese Art und Weise haben sie einen langfristigen strategischen Blick entwickelt und haben eben Schritt für Schritt ihre Halbleiterindustrie so aufgebaut, dass sie eben alle zwei Jahre einen neuen, besseren Chip herausbringen können. Jetzt muss man allerdings wissen, dass diese Firma auf Taiwan deshalb über so viel Kapital verfügt, dass sie alle zwei Jahre einen neuen Chip herausbringen können, weil sie 80% ihrer Produktion in die Volksrepublik China liefert. Ja, also einmal kurz 180 Kilometer rüber zum Festland, da sitzt der wichtigste Kunde dieser Fabrik. Ja, und jetzt ist es natürlich so, dass die USA etwas nervös sind, dass wenn also die Volksrepublik China mit militärischen oder nicht militärischen Mitteln Taiwan gewisserweise unter die Vorherrschaft Pekings stellt, dass dann zum Beispiel Peking auch entscheiden könnte, dass jetzt an diese ganzen Länder des sogenannten globalen Westens keine Mikrochips mehr geliefert werden von dieser besonderen Art. Ja. Wieso kommen die Amerikaner auf diese Idee? Weil sie nämlich andersherum dieser Firma jetzt verboten haben, die heißt Taiwan Semiconductors Manufacturer, dann haben sie denen verboten, dass jetzt die avancierten Chips nach China exportieren von Taiwan aus. Ja? Also mit anderen Worten, wissen die ganz genau, dass wenn die Chinesen Taiwan unter ihrer Vorherrschaft hätten, sie als erstes sagen würde, ja, diese Chips, die werden jetzt nicht mehr nach Amerika und nicht mehr in jene europäische Länder geliefert, die eben in der Vergangenheit mit den Amerikanern zusammen Taiwan unterstützt haben, zum Beispiel. Ja? Also das ist eine geopolitische Konstellation mit großen wirtschaftlichen Folgen.
Wir sind jetzt eben schon beim Technologie- und Handelsstreit zwischen China und den USA angekommen. Wie wird denn eigentlich die Präsidentschaft von Donald Trump das Verhältnis zu China und auch zu Taipeh verändern, Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist also eine interessante Frage und wir beobachten das eigentlich von Tag zu Tag, weil man erkennen kann, dass Peking also an dem Wochenende vor der Wahl einige sehr freundliche Signale in Richtung Washington ausgesendet hat, die vor allen Dingen sich so zusammenfassen, dass man darauf geachtet hat zu sagen, ganz egal, wer diese Wahl gewinnt, wir wollen auf jeden Fall mit Amerika gut zusammenarbeiten. Und wir wollen mit Amerika in Konkurrenz stehen, aber im Sinne einer friedlichen Koexistenz. Also ganz starke Signale in Richtung von, also militärisch dürfen wir uns weder direkt noch indirekt auseinandersetzen. Das ist auch jetzt im weiteren Verlauf, nachdem also Donald Trump gewählt wurde und er ja vor allen Dingen in sein Team eine ganze Reihe von Menschen aufgenommen hat, von denen wir wissen, dass sie in Amerika als sogenannte China-Hasser gelten. Ja, also diese Leute, die sagen, die Chinesen, die sind für Amerika quasi die größte Herausforderung, das einzige Land in der Welt, das überhaupt die Vormachtstellung Amerikas in irgendeiner Form in Frage stellen könnte. Ja, und dieses, was man in Amerika nennt Pivot to Asia, dieses ganz sich auf China und Asien konzentrieren, da gibt es jetzt also nicht nur Herrn Trump selber, der das machen will, sondern auch eine ganze Reihe eben von Mitarbeitern, die er jetzt bereits für sein Team nominiert hat. Und das heißt also auch, dass man in China zunehmend nervös wird. Und diese Nervosität hat auch damit zu tun, dass im Augenblick die wirtschaftliche Lage in China sehr prekär ist und man den Eindruck hat, dass also der Druck aus Amerika verstärkt wird in einer Situation, wo China wenig Gegendruck ausüben kann. Und die Tatsache, dass also Herr Trump immer gesagt hat, also Zölle, das wäre das schönste Wort, das er sich überhaupt vorstellen könnte, das ist natürlich auch etwas, was China in einer Situation, wo die Wirtschaft nicht gut läuft, natürlich noch nervöser macht, weil nämlich das Ergebnis sehr gut sein kann, dass sowohl im Exportbereich, also was China zum Beispiel nach Amerika oder Europa exportiert, als auch im Importbereich, was China aus Amerika importieren kann, dass es da eben zu weiteren großen Einschnitten kommt und damit die Wirtschaft in China noch mehr Schwierigkeiten hat, wieder in Gang zu kommen.
Und Sie haben gerade erklärt, wie China bereits reagiert hat, dass Donald Trump ab Jänner 2025 im Weißen Haus sitzen wird. Gleichzeitig hat auch die taiwanische Regierung schon Signale geschickt. Sie haben gesagt, dass sie mehr US-Waffen kaufen werden. Was heißt denn das?
Naja, also die Sache ist die, wenn man sagt, ich will selber mehr Waffen haben, dann heißt das, oh, ich glaube, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die Amerikaner kommen und mich beschützen. Ja, wieso kommt Taiwan auf diese Idee? Das hat damit zu tun, dass unter Joe Biden er mehrere, sagen wir mal, Vorbereitungen getroffen hat, dass sollte es zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen der Volksrepublik China und Taiwan kommen, nicht Amerika direkt eingreifen muss, weil man das eben für eigentlich den Beginn einer Weltkriegssituation sieht, sondern man hat ja Japan, Südkorea, Australien und Indien im Grunde genommen mehr oder weniger, muss man dazu sagen, darauf verpflichtet, dass sollte es zu einer derartigen militärischen Auseinandersetzung kommen, diese Länder Taiwan dann irgendwie unterstützen müssten. Taiwan selber hat ungefähr die Kapazität, wenn alles gut läuft, sich 2 Wochen lang nach einem Angriff durch die Volksrepublik China über Wasser zu halten. Und innerhalb dieser 2 Wochen müssten dann die anderen Unterstützer dazukommen, um die Volksrepublik China wieder zu vertreiben oder in einem Krieg gegen die Volksrepublik China in eine Niederlage zu drängen. Und Sie sehen ja an dem augenblicklichen Kriegsgeschehen in Europa, dass so die Vorstellungen, die wir so haben, wie schnell man ein Land in eine Niederlage drängen kann, sich nicht ganz so als real erweisen. Ja. Also das heißt, wenn jetzt mehr Waffen gekauft werden in Amerika, ist das zunächst einmal ein Signal, dass man befürchtet, dass diese Konstruktion nicht hält und dass deshalb also Taiwan umso mehr sich selbst bewaffnen muss. Wobei bei rationaler Analyse dieser Situation man eigentlich eher zu einer Erklärung kommt, die jetzt nicht vom taiwanesischen Präsidenten gegeben wird, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, sondern die mehr von Analysten gegeben wird. Die sagen nämlich, indem der Herr Präsident Lai Ching-te sagt, wir kaufen auch ganz viel Waffen in Amerika, hallo, hallo, wir kaufen Waffen in Amerika, zeigt er, dass er verstanden hat, dass das Kaufen von Waffen in Amerika so eine Form des Tributzollens ist. Ja, also wir verpflichten euch noch mehr, uns zu unterstützen, indem wir noch mehr Waffen bei euch kaufen. Selbst wenn wir wissen, dass diese Waffen unsere Überlebensfähigkeit ohne fremde Unterstützung nicht wirklich essentiell verlängert. Ja, und warum sagt Herr Leitching-Dürr, ja, wir sind bereit, noch mehr Waffen zu kaufen? Weil Herr Trump schon gesagt hat, also die Taiwanesen da hinten, die interessieren mich ja eigentlich gar nicht. Und wenn die von uns beschützt werden wollen, dann müssen die Schutzgeld bezahlen. Also im Chinesischen wird diese Forderung von Herrn Trump ausgedrückt mit dem Wort, was man im Chinesischen benutzt, wenn man und unter dem Druck der Mafia steht und der Mafia Schutzgeld bezahlen muss, ja. Das heißt Bao Hu Fei, ja. Und Bao Hu Fei, das ist dieser Begriff, den man sagt, also wenn man irgendwie Probleme mit der Mafia hat und die Mafia klopft an und sagt, hier, gib mir mal was, dann nennt man das Bao Hu Fei, ja. Und der Herr Trump hat also den Taiwanesen signalisiert, sie müssen Bao Hu Fei bezahlen, ja. Also sie müssen Schutzgeld bezahlen. Und dass das nicht so ganz irgendwie was Komisches ist, was der Herr Trump sich da einfallen lässt, das kann man daran erkennen, dass gerade intensive Verhandlungen zwischen Südkorea und Amerika über die Summe geführt wird, die Südkorea bezahlen muss, damit weiterhin 35.000 amerikanische Soldaten in Südkorea stationiert sind und auch Waffen und Ähnliches. Und da haben die Südkoreaner jetzt schon eine ziemliche Erhöhung dieser jährlichen Summe auf 10 Milliarden US-Dollar vorgeschlagen. Und dann hat aber die Biden-Regierung gesagt, nein, mit 10 Milliarden käme man nicht zurecht. Man bräuchte mindestens 60 Milliarden. Und dann hat Trump noch mal was draufgelegt und hat gesagt, mindestens 100 Milliarden, ja. Also, das heißt, da wird also jetzt auch schon schwer gerechnet hin und her, wie man die Kassen der USA zur Beschützung der gesamten Welt ein bisschen voller machen kann, indem man eben von denjenigen, die direkt beschützt werden, dann auch entsprechende Summen fordert.
Gleichzeitig hat aber der Präsident von Taiwan, Leitende, auch der EU ein Angebot gemacht. Und zwar schlägt er einen Pakt der Demokratien vor und er will ein Investitionsabkommen mit der EU schließen. Was bezweckt er denn damit?
Also erstens mal hat er bestimmt mein Buch gelesen, ja, weil ich in meinem Buch nämlich auch ein Kapitel über diese Taiwan-Frage habe und dort versucht habe zu erklären, dass es eben sehr wichtig ist, dass die EU in dieser Auseinandersetzung zwischen China und den USA eine selbstständige und sehr proaktive Position einnimmt, weil wenn es nämlich zu einer direkten Auseinandersetzung käme oder auch zu einer Internationalisierung des Taiwan-Konfliktes in einer Situation, wo bei uns in Europa es in der Ukraine brennt, dann würde das bedeuten, dass zwei sehr wichtige Kerngebiete dieser Welt von Krieg betroffen sind. Und inzwischen, seitdem mein Buch herausgekommen ist, haben wir ja auch noch das Problem im Nahen Osten. Das heißt, es wären drei ganz essentielle Weltgebiete von Krieg mit indirekter Beteiligung eben von China, Russland und Amerika betroffen. Und das heißt eigentlich, dass wir de facto in einer Weltkriegssituation wären. Ja. Und ich habe gesagt, die EU hat den großen Vorteil, dass sie einerseits mit Amerika, andererseits mit China sehr gute Beziehungen hat. Und deshalb sollte sie sich einbringen, um zu verhindern, dass diese beiden nuklearen Supermächte irgendwie auch nur auf die Idee kommen, miteinander zu kämpfen. So. Und der Herr Leitching-Dürr hat jetzt also gedacht, wenn er sich mit den Europäern gut befreundet und die Europäer zum Beispiel wirklich zu dem Schluss kämen, in diese Situation einzugreifen, dann hätte er sie ja vorab durch einen entsprechenden Pakt gewisserweise dazu verpflichtet, zu seinen Gunsten in diese Situation einzugreifen. Und das ist der Grund, warum er jetzt diesen Vorstoß macht, weil er natürlich jetzt verhindern möchte, dass womöglich die Europäer sich als dritte Kraft in diese Situation einbringen, wo sie sowohl gegenüber der Volksrepublik China als auch gegenüber Taiwan quasi als eine mittlere Position tätig werden müssten. Und das will er verhindern. Und deshalb möchte er, weil er ja weiß, dass wir als europäische Länder alle diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China aufgenommen haben, seine Beziehungen zu Europa stärken und uns ein Stück weit auf seine Seite ziehen. So interpretiere ich das.
Und denken Sie, spielen da die Mikrochips wieder eine Rolle? Es ist ja gleichzeitig hat ja eben das besagte Unternehmen TSMC, der größte Chiphersteller der Welt, baut gerade ein Werk in Dresden. Ist das sozusagen auch strategisch in der Richtung gedacht, dass man Europa in Bezug auf diese Halbleiter-Wertschöpfungskette näher an sich bindet?
Also zunächst muss man mal sagen, wenn man sich genau anhört, was die CEOs von dieser Firma, also TSCM, ich muss immer wieder nachdenken, in welcher Reihenfolge das kommt, wie die da eigentlich zu stehen, dann muss man sagen, dass die interessanterweise so mutig sind, offen zuzugeben, dass sie von den USA zu dem Schritt gezwungen wurden, ihre Produktion nach Amerika, Europa und Japan zu verlagern. Ja, also ich habe jetzt noch nicht gesehen in Deutschland einen CEO, der einem ähnlichen Problem gegenübersteht, der bereit wäre, so etwas offen zuzugeben. Der eigentliche Gründer dieser Firma, Herr Morris Jung, ist inzwischen über 90 Jahre alt. Er ist 1931 geboren und der hat in einem Interview, das weltweit ausgestrahlt wurde, gesagt, es ist eindeutig so, dass unsere wirtschaftliche und technologische Position geschwächt wird durch die Diversifizierung nach Amerika, nach Europa und nach Japan. Und er hat das also so begründet, dass er gesagt hat, also eigentlich hat diese Firma TSCM in Taiwan eine optimale Position, weil ihr hauptsächlicher Kunde gerade einmal ein kleines Stück von diesem Land entfernt sitzt. Ja, mit anderen Worten, also die großen Vorteile, die sich durch diese direkte Verbindung mit dem Kunden ergeben, die verliert man, wenn man in Europa, Amerika oder Japan produziert. Und mit einem Grund, warum die jetzt in Japan produzieren, ist auch ein zweiter. Morris Jung hat erklärt, also in Amerika findet er überhaupt keine Arbeiter, die in der Lage wären, eine solche Fabrik zu betreiben. Also mit anderen Worten, er sagt, in Taiwan ist es eine große Ehre, bei dieser Firma arbeiten zu dürfen, weil alle Menschen in Taiwan verstehen, dass die Existenz dieser Firma so etwas wie eine Sicherheitsgarantie für Taiwan ist. Und deshalb sind die wichtigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Firma bereit, 24 Stunden pro Tag 7 Tage in der Woche dieser Firma prinzipiell zur Verfügung zu stehen, weil nämlich dieser Produktionsablauf für die Herstellung dieser hochentwickelten Chips so kompliziert ist, dass die Spezialisten, die wissen, wie man ein Problem lösen könnte, falls es im Produktionsablauf ein solches Problem gibt, sofort zur Stelle sein müssen, um dieses Problem zu lösen. Ja, in Amerika haben die entsprechenden Gewerkschaften sofort gesagt, das gibt es überhaupt nicht. So etwas können wir nicht akzeptieren. In Amerika gibt es keinen Menschen, der bereit wäre und bereit sein sollte, 7 Tage in der Woche 24 Stunden zur Verfügung zu stehen. In Deutschland übrigens auch nicht. Daraufhin haben die Leute von der Firma in Taiwan gesagt, okay, dann bringen wir einen Stab von so und so viel 100 Leuten mit aus Taiwan, von denen wir wissen, dass sie 7 Tage die Woche 24 Stunden zur Verfügung stehen und dann greifen wir eben auf die zurück. Dann haben die Gewerkschaften verhindert, dass die eine Green Card in Amerika bekommen. Mit anderen Worten, die haben keine Arbeitserlaubnis in Amerika. Ja, also mit anderen Worten, da gibt's auch da große Probleme. Und dann muss man natürlich sagen, dass die Löhne in Amerika immer noch wesentlich höher sind oder immer noch, dass die Löhne in Amerika, in Europa und in Japan wesentlich höher sind als in Taiwan. Das bedeutet also, dass die Herstellung eines einzigen Chips, ganz egal in welcher Qualitätsstufe das ist, in Amerika 4-mal so viel kostet wie in Taiwan. Dass damit also die Einnahmen der Firma sich so reduzieren, dass sie die wahnsinnigen Ausgaben für die Forschung und Entwicklung neuer Chips gar nicht mehr schultern kann und damit im Grunde genommen sich den Ast absägt, auf dem diese Firma sitzt. Sowohl was ihre Innovationsfähigkeit in der Entwicklung der Microchips betrifft, als auch was eben ihre Funktion als Sicherheitsgarantie für Taiwan betrifft. Und insofern ist also diese Diversifizierung gewisserweise nur dazu da, damit, falls es zum Krieg in Taiwan kommt, man in Arizona und in Japan und in Dresden gut weiter produzieren kann und wir nicht so viel davon abkriegen.
Sie haben gerade erklärt, welche Rolle TSMC strategisch spielt. Finden Sie, sollte Europa ebenfalls ihre Technologie strategisch oder seine Technologie strategisch einsetzen, um andere Weltregionen von sich abhängig zu machen?
Also im Augenblick kann man ja vor allen Dingen an der Situation zwischen China und Amerika sehen, dass die Militärs beider Seiten befürchten, dass wenn es zu einem Krieg käme, sei es ein indirekter oder ein direkter, dass keiner der beiden Seiten diesen Krieg gewinnen könnte. Ja. Deshalb merken Sie bestimmt an dem, was Sie tagtäglich so lesen und hören, wird dieser Krieg mit anderen Mitteln ausgeführt. Also wir sprechen über Trade War, über Handelskrieg. Ja. Ein zweiter sehr wichtiger Krieg ist der Technologiekrieg. Ja. Wenn zum Beispiel Amerika sagt, es dürfen keine Chips ab einer bestimmten Qualitätsstufe in die Volksrepublik China exportiert werden, dann heißt das zum Beispiel, dass die Volksrepublik China große Schwierigkeiten hat, ihre sehr avancierten zum Beispiel Quantencomputer weiterhin überhaupt zu betreiben oder zu entwickeln, weil sie für die diese hochentwickelten Chips brauchen. Das heißt also, Amerika versucht, China darin zu behindern, sich technologisch weiterzuentwickeln. Und als Gegenwehr schickt also Herr Xi Jinping einen Aufruf an alle Amerikaner, an alle Chinesen, die zurzeit in Amerika als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und als Ingenieure tätig sind und sagen, kommt doch bitte zurück nach Hause, damit ihr euer ganzes Know-how hier mit zu uns bringt, damit wir, auch wenn wir von den Amerikanern abgeschnitten sind und deren Patente zum Beispiel nicht mehr bedienen können und dürfen, wir hier einfach selber unsere Technologie so weit voranbringen, dass wir von den Amerikanern nicht mehr abhängig sind. Ja, daran kann man sehen, dass hier also quasi auf dem Feld der Technologie, und da gehört übrigens auch das Feld der wissenschaftlichen Forschung dazu, nicht, dass da quasi eine Konkurrenz längst ausgebrochen ist und jeder mit den Mitteln, die dem jeweiligen Land zur Verfügung stehen, versucht also hier eine Situation herzustellen, dass die Gegenseite einen Nachteil davon hat. Ja. Bisher haben wir das ja genau andersrum gemacht. Wir haben rein wirtschaftlich kalkuliert und haben zum Beispiel gesagt, in Asien ist es wirtschaftlich besonders sinnvoll, Chips zu entwickeln. Erstens, weil der größte Abnehmer in China ist. Zweitens, weil die Arbeitskräfte in Asien, überall dort übrigens, wo man chinesische Zeichen lernen muss, sind die Arbeitskräfte hochdiszipliniert und dementsprechend für diese Art der Arbeit in solchen hochkomplexen Produktionsprozessen besonders gut geeignet. Ja, also mit einem europäischen Schulsystem und einem amerikanischen noch weniger als mit einem europäischen können wir nach Meinung der Asiaten eigentlich vergessen, überhaupt Leute in diese Fabriken schicken zu können, auf die man sich in der Form verlassen kann, wie man sich auf die asiatischen Arbeitskräfte verlässt. Und übrigens schon in Indien ist es also so, dass die entsprechenden Handys, die dort hergestellt werden, eine wesentlich größere Ausfallquote hat als die, die zum Beispiel in Korea, in der Volksrepublik China hergestellt werden, weil eben die Arbeitskräfte viel disziplinierter in diesen Ländern sind, übrigens auch unabhängig davon, ob die sozialistisch sind oder nicht, weil eben das ganze Schulsystem, was wir ja für schrecklich unterdrückerisch und überfordernd halten, aber das hat eben diesen Effekt, dass die Arbeitskräfte dort besonders gut auf solche Arbeitsprozesse vorbereitet sind.
Und denken Sie nun, dass Europa sich solche Abhängigkeiten auch zunutze machen sollte?
Naja, sagen wir mal so, in Europa wäre es ja schon dufte, wenn wir überhaupt was herstellen könnten, damit wir noch weiter überleben können, wenn da hinten der Krieg losgeht. Nicht? Also ganz gelinde gesagt, glaube ich nicht, dass wir sehr schnell in eine Position kommen, wo wir überhaupt jemandem was erzählen können und sagen, wenn du nicht machst, was ich will, dann kriegst du keine Mikrochips von mir. So, da sind wir noch Jahrzehnte von entfernt. Aber es wäre ja schon mal ein Schritt, wir könnten was herstellen für den Fall, dass es da hinten losgeht. Weil wenn es da hinten losgeht und wir haben keine entsprechende Produktionskapazität oder müssen die erst in dieser Situation aufbauen, dann heißt das, dass wir in eine noch schwerere Wirtschaftskrise hineinrutschen als die, in der wir bereits sind. Und ich denke, es wäre eine gute Idee, das zu vermeiden. Und ich glaube, dass es ja auch bereits Regierungen gibt, nicht zuletzt auch in Österreich, die sich darum bemühen, also die Produktionskapazität im Halbleiterbereich auch im eigenen Land zu entwickeln.
Sie haben es vorher bereits ein bisschen angesprochen. Denken Sie, sind ausländische Firmen den Deal Zugang zum chinesischen Markt gegen ausländisches Know-how zurecht eingegangen?
Ja, das denke ich schon, und zwar aus zwei Gründen. Also erstens mal darf man jetzt nicht Jahrzehnte, nachdem diese Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China begonnen hat, quasi so tun, als hätten wir von dieser Zusammenarbeit nicht enorm mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung hier in Europa profitiert. Ja, also hätten wir Anfang der 80er oder Anfang der 90er Jahre, im Prinzip muss man ja so weit zurückgehen, damals gesagt, oh, um Gottes Willen, die Volksrepublik China, die ist mir irgendwie so unheimlich und eines Tages werden die bestimmt böse werden, dann hätten wir auch sehr, sehr viel an wirtschaftlicher Entwicklung seit diesen 80er Jahren nicht erlebt. Ja, gut, dann kann man sagen, vielleicht wäre uns eventuell was Schlaues anderes eingefallen. Ja, das wage ich jetzt im Augenblick nicht zu beurteilen, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich in den 90er Jahren an der Universität Heidelberg als Professorin tätig war und damals zum Beispiel intensive Kontakte mit dem Vorstand von BASF gepflegt habe. Ich hatte damals als Sinologin an der Universität Heidelberg die Aufgabe, nach meiner Definition, dem Vorstand von BASF genau zu sagen, wo ich die Risiken ihres Engagements in der Volksrepublik China sehe. Das haben sie auch gewähren lassen. Also sie haben mich eingeladen und haben mir lange zugehört, als ich ihnen versucht habe, das zu erklären. Und dann hat hinterher der CEO von BASF gesagt, Frau Professor, das finden wir wunderbar, dass Sie uns das jetzt alles hier genau erklärt haben. Ich muss Ihnen nur sagen, wenn wir als BASF jetzt nicht nach China gehen, haben wir keine Möglichkeit, als internationaler Konzern auch nur 10 Jahre zu überleben. Ja, das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf haben, wenn man jetzt so heute, so manche meiner jungen Kollegen, die damals noch in der Wiege lagen, ja, die sagen jetzt so, ja, also ich meine, diese Politiker und diese CEOs von damals, die sind ja alle vollkommen bescheuert. Ja, waren sie nach meiner Auffassung nicht. Die Frage ist, dass nach meiner Auffassung europäische Unternehmen sich zu lange in diesem Erfolg sozusagen haben einlullen lassen. Ja, also ich bin jemand, der immer sehr genau schaut darauf, was in Japan passiert, weil Japan ja bekanntlich vor der Haustüre Chinas ist. Und deshalb gucken die Japaner viel genauer auf das, was in China passiert, als wir hier in Europa, die irgendwie sagen, das können wir sowieso nicht verstehen, was in China losgeht. Das wird schon irgendwie in Ordnung gehen. In Wahrheit geht es eben nicht in Ordnung. Und wenn man sich anschaut, was Japan gemacht hat, dann sieht man, dass Japan seit etwa 20 Jahren Schritt für Schritt diversifiziert und schon viele Märkte, zum Beispiel in Südostasien, aber auch in Indien, erschlossen hat, von denen wir jetzt überhaupt erst merken, dass man sie erschließen könnte. Und wenn wir jetzt nach Südostasien gehen, werden wir feststellen, dass die Chinesen dort überall sitzen und die Japaner dort überall sitzen und dass das Interesse an uns Europäern irgendwie enden wollend ist. Ja, und zum Beispiel die japanische Automobilindustrie ist schon vor vielen Jahren nach Indien gegangen und hat dort den Markt erschlossen, als VW und Mercedes-Benz und wie sie alle heißen, dachten, sie hätten da in China eigentlich einen Markt, der nie sich gegen ihre Autos wenden würde. Und dann haben sie auch bei allem noch einfach übersehen, dass die chinesische Regierung und die chinesischen Autohersteller irgendwann die strategische Entscheidung getroffen haben, alles auf Elektroautos zu setzen. Das haben die nicht bemerkt, ja, und haben gedacht, sie können dort weiter ihre Verbrenner produzieren und bestens verkaufen. Und jetzt sehen wir ja, dass diese Automobilindustrie ja in sehr, sehr großen Schwierigkeiten ist. Also mit anderen Worten, zu lange sich im sicheren Gewässer. Das halte ich für ein Problem, nicht, dass man überhaupt eingestiegen ist.
Sie haben es gerade angesprochen, die chinesische Führung schien viel früher als europäische Politiker zu erkennen, dass es wichtig ist, eine eigenständige Industrie aufzubauen und vorzusorgen. Und warum fließt eigentlich so viel Energie und Kapital in die Eigenständigkeit? Warum ist das so wichtig, vor allem für Xi Jinping?
Also ein Teil der Schwierigkeiten, in der sich China im Augenblick befindet, ist daraus abzuleiten, dass sie eben ihre ganze Wirtschaft umbauen. Und so eine Zeit lang, also sprich bis zum Beginn des Krieges in der Ukraine, habe ich nicht so richtig verstanden, was die Umbaustrategie ist. Ich habe nur verstanden, und ich bin nicht die Einzige, die an diesem Kenntnisstand angekommen ist, wir haben damals verstanden, dass die Chinesen merken, dass sie mit dieser Methode, Werkbank der Welt zu sein und alle möglichen Dinge für die Welt zu produzieren, dass sie da auf Dauer nicht weiterkommen. Naja, also wir wissen ja, dass die chinesische Armee Herrn Xi Jinping schon mehrfach gezeigt hat, dass die Armee nicht bereit ist, gegen Taiwan in den Krieg zu ziehen. Und dementsprechend hat Herr Xi Jinping ja auch die oberste Führung seines Militärs ausgetauscht. Übrigens, interessanterweise hörte ich, dass Herr Donald Trump auch gerade dabei ist, sich zu überlegen, dass er die oberste Führung der amerikanischen Sicherheitskräfte austauschen will. Ja. Herr Xi Jinping hat das jetzt nicht erst einmal gemacht, sondern schon zweimal. Es sind einige Leute dabei an die Wand gestellt worden, andere befinden sich im Gefängnis. Also es ist im Augenblick nicht einfach, in der Volksrepublik China militärisch an der Spitze zu stehen. Das ist nun mal also ein Zeichen, dass zwischen einer zivilen Führung, die eventuell aus politischen Gründen einen solchen Krieg für gegeben hält oder für notwendig hält, und der militärischen Führung, die sagt, hallo, das ist hochgefährlich, das dürft ihr nicht machen, da scheint es ziemliche Reibereien zu geben. Ja? Nun sieht man ja auch in Europa, dass die politische Führung Europas und die Wirtschaftselite Europas ja auch nicht einer Meinung sind. Ja, weil die politische Führung Europas sagt, wir müssen Russland sanktionieren. Die politische Führung Europas sagt, wir müssen unsere engen Beziehungen zu China immer mehr reduzieren. Aber die wirtschaftliche Führung sagt, wenn wir gleichzeitig unsere Beziehungen zu Russland und zu China abbrechen, dann ist die Wirtschaft in Europa nicht mehr entwicklungsfähig. Ja, und genauso ist es eben in China offenbar auch, dass die Wirtschaft dort sagt, wenn die politische Führung von uns verlangt, dass wir aus diesem Prozess der Globalisierung uns zurückziehen, dann führt sie uns in unser Unglück. Und ich würde sogar noch ein Stück weitergehen und würde sagen, in Wahrheit führt die politische Führung der Volksrepublik China durch diese wirtschaftlichen Maßnahmen, an denen sich die wirtschaftliche Elite nicht beteiligt, das eigene Land ins Unglück. Denn wir wissen heute schon, dass es eine große und wachsende Arbeitslosigkeit in der Volksrepublik China gibt, dass die gesamte industrielle Produktion unter Überproduktion leidet. Warum? Weil sie die Arbeiter nicht vor die Tür setzen können, weil wenn man in China Arbeiter vor die Tür setzt, nicht eine Arbeitslosenversicherung wenigstens für einen gewissen Zeitraum einen Teil ihrer Löhne übernimmt. Solch ein robustes soziales Sicherungsnetz gibt es in China eben nicht, sondern nur in anderen. Ansetzen. Und deshalb können die Fabriken diese Arbeiter nicht entlassen. Und deshalb produzieren sie, selbst wenn sie keine Abnehmer haben. Und deshalb müssen sie weit unter den Produktionspreisen überall in die Welt ihre Produkte exportieren, woran weil sie sonst ihre Lagerhallen innerhalb kürzester Zeit so voll haben, dass sie dann nichts mehr unterbringen. Also die Situation ist hoch prekär. Wie lange kann man sowas durchhalten? Alles wird auf Pump gemacht in China. Ja, die meisten Leute, die hier so darüber nachdenken, haben das vielleicht nicht so im Blick. Das ist aber so. Ja, und das bedeutet, dass früher oder später diese Arbeiter eben doch vor der Türe stehen. Und dann ist der heimliche Vertrag zwischen der chinesischen Regierung unter Führung der Kommunistischen Partei und den Menschen in China gebrochen. Ja, dann sagen die Menschen, wir lassen uns das nur gefallen, was ihr mit uns tut, solange ihr uns hier gut leben lässt. Und wenn wir nicht gut leben können, dann haben wir auch keinen Grund mehr, die Herrschaft der Kommunistischen Partei weiterhin zu ertragen. Und dann geht's drüber und drunter in China. Glauben Sie bloß nicht, dass chinesische Menschen blaue Ameisen sind. Alle die von Ihnen, die schon mal in China waren, haben vielleicht schon mal beobachtet, dass diese Vorstellung, dass die alle ganz brav sind und tun, was ihre Regierung ihnen sagt, dass die weit gefehlt ist. Ja, und das müssen wir auch im Blick haben. Und nach meiner Auffassung ist es so, dass Joe Biden jetzt seine Politik schon so angelegt hat, dass eben die wirtschaftliche Situation in China immer, immer schlechter wird, weil er dann zwei Fliegen in einer Klappe schlagen kann. Erstens destabilisiert er die Situation in China und zweitens leiden wir in Europa auch darunter.
Danke sehr für diesen Einblick. Das heißt, Sie meinen, dass die Überkapazitäten nicht nur am schwachen Konsum liegen, sondern eben auch daran, dass man Arbeitslosigkeit, dass man versuchen will, die Arbeitslosigkeit nicht noch weiter zu steigern. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass China eigentlich Interesse an einem Russland hat, das Absatz für chinesische Produkte und Waren ist. Wie ist das im Gefüge des Ukraine-Kriegs zu erklären?
Naja, also nach meiner Auffassung ist es eben so, dass eigentlich China für sich erhofft, gut Freund mit Amerika und Europa sein zu können. Dann kann man die Russen so nebenher laufen lassen, so wie das ja auch lange Zeit gewesen ist. Man ist nicht mit ihnen verfeindet, aber man ist auch nicht auf sie angewiesen. Ja, das ist eigentlich für China die absolut beste Lösung, die 1A-Lösung. Ja, und deshalb hat man jetzt, nachdem man zweitwichtigste Weltwirtschaftsmacht geworden ist, hat man den Amerikanern signalisiert, wie wär's denn, wenn wir uns die Welt teilen würden? Ja, ihr nehmt den Ostpazifik, wir nehmen den Westpazifik. Und warum nehmen die Chinesen den Westpazifik? Weil die Chinesen nämlich sehr an uns Europäern und dem europäischen Markt interessiert sind, weil es lässt sich viel leichter mit den Europäern, die immer zerstritten sind, verhandeln als da mit den Amerikanern. Ja? Und dementsprechend haben sie außerdem in dieser Ecke vom Pazifik auch noch Afrika. Und sie wissen ja, dass China in Afrika sehr aktiv ist. Also für China liegt das nahe, alle möglichen Beziehungen zwischen China und Europa herzustellen. Und das wäre ökonomisch, politisch und militärisch die beste Lösung. Ja. Nun ist es aber so, dass durch den Ukraine-Krieg die Europäer ja gemerkt haben, dass dieser nukleare Schutzschirm, den wir über uns haben und der ja von den USA betrieben wird, uns in eine Situation treibt, wo bei eventueller Bedrohung, zum Beispiel durch Russland, wir gar nicht anders können, als das zu tun, was Washington von uns möchte, weil ja andernfalls Washington sagen könnte, na ja, wenn ihr euch nicht mit uns koordiniert, so drückt man das ja heutzutage aus, dann müssen wir leider auch unseren nuklearen Schutzschirm reduzieren oder sogar wegnehmen oder irgendetwas in dieser Richtung. Das heißt, wir sind plötzlich in einer Situation, wo der Krieg nicht mehr kalt ist, sondern droht warm zu werden, um nicht zu sagen heiß. Und in einer Situation, wo Russland und China sich nicht mehr natürlicherweise den USA unterwerfen müssen, ja, in so einer Situation sind wir im Augenblick, sind wir eigentlich ziemlich erpressbar. Ja, und dabei ist es eben so, dass wir erkennen müssten, dass wir aus dieser Situation der Erpressbarkeit nur herauskommen, wenn wir sagen, die Amerikaner brauchen uns, um sich gegen die Russen und die Chinesen durchsetzen zu können. Die Chinesen brauchen uns, um sich gegen die Amerikaner ein Stück weit durchsetzen können und um sich die Russen vom Hals halten zu können. Die Russen wiederum brauchen uns Europäer, damit die Chinesen nicht zu frech werden und die Amerikaner ein Stück weit geschwächt werden, wenn sie nicht hundertprozentige Parteigänger der amerikanischen Vorstellungen in der EU hätten. Ja, das heißt also, wenn man sich die Situation ganz genau analysiert, kommt man zu dem Schluss. Und viele Menschen, die darüber nachdenken in Asien, die sagen das übrigens auch vollkommen laut. Ich bin nicht die Erfinderin dieser Idee. Ja, die sagen, Europa hat eine so wichtige Rolle in der augenblicklichen Geopolitik, dass Europa mit der Art und Weise, wie sie mit diesen verschiedenen Nuklearmächten des strategischen Dreiecks umgeht, darüber entscheidet, ob diese Mächte in den Krieg gegeneinander gehen oder nicht. Stellen Sie sich mal vor, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Das müssten wir erkennen, dass wir da so eine wichtige Rolle haben. Und keiner denkt drüber nach. Das ist etwas ganz Gefährliches, weil in dem Augenblick, wo wir eine einseitige Entscheidung fällen, sei es pro Russland, sei es pro China, sei es pro Amerika, setzen wir eine dieser drei großen Nuklearmächte in die Lage, einen Krieg zu führen von Weltmaßstab. Das müssten wir uns mal genau anschauen. Ja, und auch anschauen, wie man das vielleicht anders handeln kann, dass wir wirklich unsere Position auch wahrnehmen könnten. Denn das wäre eine Position, die ja eine große Verantwortung gegenüber der gesamten Weltentwicklung wahrnehmen würde. Und ich würde hoffen, wir Europäer könnten uns dazu durchringen. Ja, jetzt weiß ich, dass ich Ihre Frage nicht ganz hundertprozentig beantwortet habe, aber ich dachte, vielleicht ist es nochmal wichtig, dass man das nochmal hier versteht, wie wichtig wir eigentlich, wie groß die Rolle sein kann, die wir spielen können. Stellen Sie mir Ihre Frage nochmal, dann werde ich sie auch ganz kurz beantworten.
Ich denke, wir kommen damit zum Ende mit der hoffentlich in Zukunft sehr großen Rolle Europas im globalen Kräftemessen. Vielen Dank, Frau Weigelin-Schwierzig, für das Gespräch und danke auch an das Publikum für das rege Interesse. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Und wenn Sie bis jetzt dran geblieben sind und immer noch nicht genug haben, China-Expertin Susanne Weigelin-Schwierzig war auch schon in diesem Podcast zu Gast. Die Folge finden Sie in den Shownotes zum Nachhören. Ihr Buch China und die Neuordnung der Welt ist im Brandstätter Verlag erschienen. Im Namen des gesamten Teams des Pressepodcasts wünsche ich Ihnen ein angenehmes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.